NDR Info. Themen des Tages.
Die Welt und nicht nur die katholische Weltkirche blickt auf die ersten Schritte und Gesten des neuen Papstes. Der erste Arbeitstag von Leo XIV. In Rom ist ein Thema des Tages heute auf NDR Info. Ebenso wie der Antrittsbesuch des neuen Bundeskanzlers bei der Europäischen Union und der Bundesparteitag der Linken in Europas Kulturhauptstadt Chemnitz. Ich bin Markus Schubert. Schönen guten Tag. Nun, wie blicken Norddeutsche heute in Göttingen auf den neuen Papst?
Ich würde mir wünschen, dass er also wirklich diese Offenheit von dem alten Papst, einfach von Franziskus, weiterführt, was so die Menschen anbetrifft, die es nicht so gut erwischt haben im Leben.
Ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich habe keine Erwartungen. Hauptsache, er sorgt vielleicht auch unter den Christen für Frieden.
Die Öffnung der Kirche nach beiden Seiten und dies nachhaltig nachweisbaren Kinderschändungsprobleme, dass die wirklich auch konsequent aufgeklärt werden.
Dass Frieden in der Welt bleibt, dass er sich dafür einsetzt, dass er die ganze Welt wieder ein bisschen vereint, dass die Kriege zurückgehen.
Wie diese Norddeutschen konnten sich Menschen weltweit gestern beim Auftritt des frisch gewählten auf der Mittelloggia des Petersdoms ein erstes Bild vom neuen Papst machen. Dann wurde eilig versucht, aus seinem Lebenslauf eine Denkwelt des neuen Kirchenoberhaupts zu konstruieren. Aus den vielen kleinen Informationen, die nun aufploppen, wird dieses Bild nach und nach schärfer und konturenreicher. Wir hören, dass er jeden Tag mit seinem Bruder telefoniert, der auch ausplaudert, dass der kleine Robert als Kind in Chicago zu Hause auf dem Bügelbrett Messen zelebrierte. Wir sehen, dass auch er keine roten Schuhe trägt, aber für die erste Messe durchaus Gold auf das weiße Messgewand sticken ließ. Ehe wir über den Tag in Rom mit unserem Korrespondenten sprechen, schildert Anna Giordano das Leben von Robert Francis Prevost bis gestern.
La pace sia con tutti voi.
Der Friede sei mit euch, das waren die ersten Worte von Leo XIV. Und vielleicht waren sie auch schon eine Art Motto für sein Pontifikat, zu dem er im weiteren Verlauf der Rede auch ein paar Worte sagte. Wir möchten eine synodale Kirche sein, eine Kirche, die geht, eine Kirche, die immer den Frieden sucht, die immer die Liebe sucht, die immer versucht, vor allem denen nahe zu sein, die leiden. Wie die Kirche sein müsse, darüber habe er im Laufe seines Lebens viel nachgedacht, sagte Prevost vor einigen Tagen im italienischen Fernsehen. Auch mit Hilfe seiner spirituellen Lehrer und Vorbilder, der wichtigste unter ihnen sei in seiner Jugend sein Vater gewesen. Mit seiner Erfahrung hat er darüber gesprochen, wie wichtig es sei, eine innige Beziehung zu Christus zu haben, Jesus zu kennen und wirklich die Liebe Gottes im Leben kennenzulernen. Und auch, wenn ich das hunderte Male von Lehrern oder anderen Priestern gehört hatte, wenn mein Vater so zu mir sprach, habe ich mir das zu Herzen genommen. So habe sein Vater auch seine Entscheidung geprägt, Priester zu werden. Prevost wurde 1955 geboren und begann 1977 mit 22 Jahren ein Noviziat in der Ordensgemeinschaft der Augustiner St. Louis in Chicago. Anschließend wurde er von seinem Vorgesetzten nach Rom geschickt, wo er Kirchenrecht studierte und 1982 zum Priester geweiht wurde. Und gleich danach bin ich nach Peru gegangen. Dort habe ich meine ersten Erfahrungen als Missionar gesammelt in einer kleinen Diözese im Norden von Peru. Es war für Prevost nicht der einzige Aufenthalt in Peru. Der Wunsch, Missionar zu sein, habe sich bei ihm schon früh herausgebildet, erzählt er. Zwischenzeitlich machte er zwar auch in seiner Augustinerprovinz in Chicago Karriere, wurde dort Ausbildungsleiter und Provinzvikar. Doch 2014 ernannte ihn Papst Franziskus zum apostolischen Administrator der peruanischen Diözese Chiclayo. Später wurde er Vizepräsident der peruanischen Bischofskonferenz. Sein Aufenthalt in Südamerika werde auch sein Pontifikat prägen, meint der Benediktinerabt Nikodemus Schnabel, der die Papstwahl aus Rom beobachtet hat.
Er ist US-Amerikaner. Er hätte ja sagen können, so, jetzt nur auf Englisch hier. Aber ich glaube, das ist ja, was die Welt gerade nervt. Dieses, sagen wir mal, sehr präpotente Auftreten einiger Figuren der US-Politik. Und ich glaube, jetzt kommt einer, ja, ich bin auch US-Bürger. Aber wir können auch anders als US-Bürger. Ich verbinde den globalen Norm, den globalen Süden. Und ich möchte versöhnen, ich möchte Brücken bauen.
Von Papst Franziskus wurde Prevost auch weiterhin gefördert. Er machte ihn 2023 zum Präfekten des Dikasteriums für Bischöfe, gab ihm also die Zuständigkeit für die Bischöfe weltweit. Im gleichen Jahr wurde Prevost zum Kardinal ernannt. Leo XIV. Werde aber nicht nur das Erbe von Franziskus weiterführen, glaubt Benediktiner Abt Schnabel. Mit seinem Papstnamen knüpfe er auch an einen anderen Vorgänger an, an Leo XIII., der Ende des 19. Jahrhunderts sehr stark als internationaler Vermittler aufgetreten sei.
Eigentlich ist seine Namensansage schon so: Liebe Welt, ja, ich bin Priester, ich bin Theologe, ich bin Ordensmann, ich bin Augustiner, aber ich bin auch politisch. Ich werde mitmischen als Leo XIV. Und ich glaube, was wir von ihm erwarten können, wird ja ein sehr politisches Pontifikat.
Und in Rom ist jetzt unser Korrespondent Ivo Maroschik zugeschaltet. Wir werden jetzt von Stunde zu Stunde mehr von ihm hören, von Leo XIV., also über ihn hören. Was war seine Botschaft in der ersten Messe am Vormittag, die ihn ja zurückführte in die Sixtinische Kapelle, in der er gestern gewählt wurde?
Ja, also das war natürlich keine politische Stellungnahme und auch noch keine Programmvorstellung sozusagen. Das war tatsächlich nur eine Predigt vor den anderen Kardinälen. So groß ist die Sixtinische Kapelle ja nicht. Er hat in den Mittelpunkt sein Verständnis des Papstamtes gestellt. Er hat gesagt, er wird der Gesamtkirche in Liebe vorstehen und als treuer Verwalter agieren, der sich möglichst klein machen will und Christus in den Vordergrund seiner Arbeit stellen will. Und er will die Kirche zu einer rettenden Arche machen, die durch die Wogen der Geschichte steuert. Das waren die Worte heute in der Predigt. Also ein geistliches Programm, aber noch keine politische Positionsbestimmung.
Jede Geste zählt in den ersten Stunden und Tagen eines Pontifikats. Und sein Vorgänger hat ja auch von Anfang an und auch durch sein ganzes Pontifikat hindurch mit Gesten und der Art seines Auftretens Botschaften und Zeichen verbreitet. Wie tritt Leo XIV. Auf? Wie zeigt er sich? Wie gibt er sich?
Ja, tatsächlich anders als Franziskus. Da hebt er sich, denke ich, auch ganz bewusst ein klein bisschen ab. Wir haben das gestern schon gesehen, als er auf die Mittelloggia des Petersdoms getreten ist. Da hatte er wieder den roten Schulterumhang an, so wie eigentlich Benedikt zuletzt. Franziskus hat ja gesagt, er will auf diesen ganzen Pomp verzichten und er kommt nur im ganz schlichten, einfachen Weiß in einer einfachen Soutane. Leo XIV. Macht es wieder anders. Er hat wieder ein bisschen mehr auf Äußerlichkeiten Wert gelegt, auch heute im Gottesdienst, da hat er ein weißes Messgewand getragen, aber das war relativ reich bestickt. Also das sah doch anders aus, als das, wie Franziskus immer aufgetreten ist. Also es sind kleine Zeichen, dass er sich auch von Franziskus ein Stück weit abhebt. Ich denke, man darf das auch so ein bisschen als Augenzwinkern oder als Signal an die Traditionalisten in der Kirche werten, dass er eben sich doch auch auf die Traditionen besinnt, dass er nicht alles über den Haufen werfen wird. Er musste ja auch auf ihre Stimmen irgendwie zählen und er hat es geschafft, dass die ihm auch irgendwie vertrauen. Und ich denke, das sind so diese Gesten, kleine Äußerlichkeiten, die aber zumal bei den ersten Auftritten doch sehr wichtig sind.
Was sind die Termine und Aufgaben, die er jetzt am Wochenende und in den kommenden Tagen vor sich hat? Und wann wird seine feierliche Amtseinführung sein, deren Ausgestaltung ja dann auch vielleicht wieder Botschaften enthält?
Genau. Also der erste größere Auftritt wieder ist am Sonntag. Da ist ja immer hier auf dem Petersplatz das Angelusgebet. In der Osterzeit ist das ein anderes Gebet, das Regina Zöli, das hier gebetet wird. Das wird er selber machen vom Mittelbalkon des Petersdoms aus wiederum. Also da kann man sich auch schon darauf einstellen, dass sehr viele Menschen wieder neugierig auf den Platz kommen, um ihren Bischof zu erleben. Er ist ja gleichzeitig der Bischof von Rom. Ja, dann auch ein interessanter Termin. Er hat auch gesagt, dann am Montag trifft er sich ja mit uns, mit den Medienvertretern, die über das Konklave berichtet haben. Da haben wir die Möglichkeit, ihm erst einmal zu begegnen. Also praktisch eine große Medienaudienz, wo er sich ein bisschen vorstellen wird. Da kann man natürlich dann auch mehr als nur Fingerzeige erwarten. Da wird es auch sehr interessant, was er sagt und wie er sich gibt. Und dann die große feierliche Amtseinführung in Form einer großen Messe. Immerhin, Amtseinführung sagt man heutzutage, früher war das wirklich eine Krönung, jetzt ist es eine Amtseinführungsmesse. Die findet am 18. Mai statt und das wird natürlich wieder ein großer Bahnhof hier auf dem Petersplatz mit vermutlich hunderttausenden Menschen, die dazukommen werden, mit gekrönten Häuptern, mit Staatsoberhäuptern und mit kirchlichen Würdenträgern in großer Menge.
Live aus Rom vom Petersplatz waren das Informationen. unseres Korrespondenten dort Ivo Maruschik. Am Nachmittag habe ich über die Erwartungen an das neue Pontifikat mit der katholischen Theologin Maria Mesrian gesprochen, Aktivistin bei Maria 2.0 und Vorsitzende der Initiative Umsteuern. Für Robert Francis Prevost gab es als Ordensmann, als Bischof, als Kardinal und als Mitarbeiter der Kurie offensichtlich andere Prioritäten als die Frauenfrage in der Kirche. Aber sicher haben Sie inzwischen unter diesem Gesichtspunkt seine Auffassungen und Äußerungen gescannt. Wie blicken Sie auf die Personalie und auf Leos Position?
Ja, in erster Linie ist es natürlich schon mal gut, dass es kein Hardliner geworden ist, dass er ein politisches Pontifikat wohl anstrebt nach den ersten Beobachtungen, die wir da machen konnten, und sich für Frieden einsetzen wird. Natürlich aus Frauenperspektive war von keinem der Kandidaten jetzt sonderlich viel zu erwarten. Damit tut sich natürlich der katholische Klerus, die Machtelite, extrem schwer, weil sie wissen, dass damit eben ein Teilen von Macht einhergeht, und das wollen die Herren tunlichst vermeiden.
Vielleicht kommt es ja auch weniger darauf an, wie der Papst selbst zur Frauenordination steht. Er hat den synodalen Charakter der Kirche betont, gleich in den ersten Worten. Er könnte also den Ortskirchen, also eben auch den deutschen Bischöfen, die Schlüssel geben, um eigene Wege zu öffnen. Muss das jetzt Ihre Strategie sein?
Es ist eine schwierige Frage, denn der synodale Weg, der in Deutschland wirklich synodal beschritten wurde, ist ja in Rom abgeprallt, natürlich auch mit Hilfe der konservativen Bischöfe in Deutschland. Ich denke mal, Synodalität in der katholischen Kirche ist ein schwieriges Unterfangen, weil immer auch das Argument gleichzeitig der Weltkirche gebracht wird, wenn es um die Frauen geht. Aber ich sage, ich halte dem einfach entgegen, nirgendwo auf der Welt möchten Frauen unterdrückt werden.
Ich habe es erwähnt, Sie setzen sich auch in der Initiative Umsteuern, Robin Sisterhood, für Opfer von Gewalt und Diskriminierung ein. Wenn jemand viel in der Ausbildung tätig war, ein Priesterseminar geleitet hat, dann Bischof war, dann in der Kurie für die Bischöfe auf der Welt zuständig war, dann muss ihm das Thema Missbrauch in mehrfacher Weise begegnet sein. Jetzt gibt's auch Stimmen von 3 Schwestern aus Peru, die ihm vorwerfen, er habe Missbrauchsfälle, nämlich ihre eigenen, nachlässig verfolgt und vertuscht. Welche Erwartungen weckt das bei Ihnen jetzt für seinen weiteren Umgang mit dem Thema?
Ja, natürlich. Die Nachricht hat mich auch erschreckt, dass da angeblich Schweigegelder bezahlt wurden für diese missbrauchten Frauen. Das dämpft natürlich die Erwartungen. Aber wir wissen eigentlich aus unserer Arbeit, dass in der gesamten katholischen Kirche das Thema Aufarbeitung sehr schleppend vorangeht und dass es der katholischen Kirche gut angeraten wäre, die Aufarbeitung in externe Hände zu geben. Weil ein System kann sich selbst nicht aufarbeiten, und das wäre einfach auch für die Betroffenen das Beste. Und dann dazu kommt natürlich noch, dass viele Betroffene sterben, ohne jene gerechte Entschädigung ihres Leids erhalten zu haben. Also dass man da schnellere und transparentere Prozesse implementieren muss. Da müsste man mit schneller und harter Hand in dieser Kirche agieren, um schnellstmöglich das Thema auch wirklich auf die Agenda zu setzen. Und da bin ich auch skeptisch, ob das dem neuen Papst wirklich ein ganz großes Anliegen und an oberster Stelle ist.
Sagt die katholische Theologin Maria Mesrian von der Initiative Maria 2.0. Der Antrittsbesuch von Bundeskanzler Merz in Brüssel heute hatte 2 Facetten. Mit den Institutionen der Europäischen Union wollte er sich frisch vertraut machen. Die wiederum wollen wissen, wie europafreundlich die neue Bundesregierung agiert. Und hier stößt man mit bloßer Höflichkeit rasch an seine Grenzen. Denn mehr Polizei an den deutschen Grenzen und unmittelbare Zurückweisungen sind ein Stresstest für das europäische Asylsystem und die Grundfreiheiten in der Union. Jakob Mayer.
Die Bundesregierung hat nach den Worten von Bundeskanzler Friedrich Merz keine Notlage ausgerufen, um Asylbewerber an den Grenzen zurückzuweisen. Man kontrolliere im Einklang mit europäischem Recht intensiver, sagte Merz in Brüssel. Die Nachbarstaaten seien informiert, es gebe keinen deutschen Alleingang. Nach den Worten des Bundeskanzlers unterstützt Europa die Forderung von US-Präsident Donald Trump nach einer 30-tägigen Feuerpause in der Ukraine. Der Ball liege jetzt in Moskau, so Merz. Ob die Ukraine irgendwann eine Perspektive bekommt, der NATO beizutreten, ließ der Bundeskanzler in Brüssel offen. Seiner Ansicht nach muss Europa seine Verteidigungsfähigkeit vor allem dadurch stärken, dass die Mitgliedstaaten Mittel effizienter einsetzen, indem sie Rüstungsgüter gemeinsam in höheren Stückzahlen herstellen und beschaffen. Am deutschen Nein zu neuen gemeinschaftlichen Schulden auf europäischer Ebene hält der Bundeskanzler fest, die müssten die Ausnahme bleiben. Beim Bürokratieabbau will Merz deutlich energischer vorgehen. Er verlangt, das erst vor kurzem beschlossene europäische Lieferkettengesetz nicht nur später in Kraft zu setzen, sondern gleich ganz abzuschaffen.
NDR Info. Die Meinung.
Friedrich Merz in Brüssel, die Bundesregierung, die Europäische Union und die Sicherheit Europas. Der Kommentar von Katrin Schmidt.
War da was? Zweifel an der Führungsstärke? Friedrich Merz hat heute in Brüssel alles getan, um den Makel der zunächst missratenen Kanzlerwahl auszugleichen. Es hätte ein leichter Willkommens- und Wohlfühlbesuch in Brüssel sein können, aber er nutzt den Trip für klare Ansagen. Erstens, keine Notlage. Zweitens, keine Eurobonds. Drittens, keine Lieferkette. Das sitzt. Denn keine Notlage heißt, in puncto Migration verteidigt er den Kurs, Menschen an den deutschen Grenzen zurückzuweisen, was klar EU-Recht widerspricht. Und er versucht es nicht mal mit dem Ausrufen einer nationalen Notlage zu rechtfertigen. Keine Eurobonds heißt, schon Vorgänger Scholz war gegen gemeinsames europäisches Schuldenmachen. Doch Merz hatte in vielen bis zur Halskrause verschuldeten EU-Staaten zwischenzeitlich Hoffnung genährt. Der Sinneswandel bezüglich der deutschen Schuldenbremse, so dachten sie, könnte auch die Schleusen in Europa öffnen. All diejenigen haben nun Klarheit, nix da. Auch wenn Merz ein Mini-Hintertürchen für theoretische Ausnahmefälle offen lässt. Und dann noch dies. Keine Lieferkette. Spätestens als er erklärte, auch das europäische Lieferkettengesetz gehöre weg, ist er wohl weit über die Verabredungen mit seinem Koalitionspartner hinausgegangen. Und er hat damit vielen in Europa gezeigt, was er von Regelungen zum Klimaschutz hält. Offenbar ziemlich wenig. Und er hat gezeigt, er scheut keinen Konflikt. Dafür kommt die klare Botschaft, der neue deutsche Kanzler sitzt ab jetzt ohne Aufwärmen in Europa mit am Steuer.
Die Meinung von Brüssel-Korrespondentin Katrin Schmidt in den NDR-Info-Themen des Tages. In Chemnitz traf sich die gestärkt in den Bundestag zurückgekehrte Partei Die Linke zur dritten Tagung des 9. Parteitags, wie das Treffen im Parteisprech korrekt heißt. Die Linke hat einen Lauf, aber sie hat auch in den Abgrund geblickt und will das nie wieder tun. Wie kann sie das schaffen und was kann sie als Daueropposition im Bund für ihre Wählerinnen und Wähler erreichen? Wir sind die Hoffnung, ist der Leitantrag KESS überschrieben. Was man aus Sicht der Partei hoffentlich erreichen will, schildert unser Reporter Mario Kubina.
Schon am Anfang des linken Parteitags sind die Delegierten ganz aus dem Häuschen. Auch 2,5 Monate nach der Bundestagswahl können die Sozialisten ihr Glück kaum fassen. Mit welchem Gefühl sind die Basismitglieder nach Chemnitz gefahren?
Mit einem sehr euphorischen Gefühl. Für mich ist der erste Parteitag, auf dem ich bin.
Heute geht es auf jeden Fall um Festigung. Und Festigung der Ergebnisse der Bundestagswahl.
Ich finde, da können wir uns auch einfach mal feiern, aber natürlich nicht darauf ausruhen.
Das Problem, auch mit einem Stimmenanteil von 8,8% im Rücken sind die Möglichkeiten begrenzt, wenn man nicht auf der Regierungsbank sitzt. Ist Opposition also wirklich Mist, wie der SPD-Politiker Franz Müntefering mal gesagt hat? Linken-Chefin Ines Schwertner winkt ab.
Nein, wir haben ja gesagt, alle wollen regieren, wir wollen verändern und dabei bleiben wir auch. Also wir sagen, wir können sehr, sehr viel in der Opposition verändern, siehe eben die Entscheidung am letzten Dienstag.
Letzten Dienstag, da hat die Linksfraktion im Bundestag Friedrich Merz aus der Patsche geholfen, als er gerade im ersten Durchgang der Kanzlerwahl durchgefallen war. Ohne Hilfe der Sozialisten wäre ein zweiter Wahlgang noch am gleichen Tag nicht möglich gewesen, wegen der Mehrheitsverhältnisse.
Wir mussten einspringen und wir haben das gemacht, weil wir nicht wollten, dass die AfD von diesem Chaos profitiert.
So begründet Schwertner das Vorgehen. Und wenn man sich unter Delegierten in Chemnitz umhört, überwiegt das Verständnis. Merz-Fans gibt es hier nicht, aber die Zeiten der Fundamentalopposition scheinen für die Sozialisten längst vorbei zu sein. Was die Linke nicht daran hindert, klassenkämpferische Töne anzuschlagen. Eine Partei, die bereit ist zur Zusammenarbeit, die aber auch ihre Gegner kennt. Fraktionschefin Heidi Reicheneck zählt sie auf.
Jetzt haben sie Angst. Diese ganzen Superreichen, diese ganzen Macker, diese Rechten, diese Wirtschaftsbosse.
Denn Die Linke will eine andere Wirtschaftsordnung, eben eine sozialistische. Das ist auch der Sound im Leitantrag der Parteispitze. Das Wortpaar »die Reichen und Mächtigen« taucht dort immer wieder auf. Wenn es konkret wird, sind die Forderungen aber nicht so revolutionär, sondern eher klassisch links. Mehr Geld für Arbeitnehmer, höhere Steuern für Vermögende und natürlich ein Mietendeckel, der Wahlkampfschlager der Linken. An hunderttausenden Haustüren haben die Genossen vor der Wahl geklingelt, wie sie sagen, um zu schauen, was die größten Probleme der Leute sind.
Wir waren in meinem Wahlkreis jetzt auch wieder an den Haustüren. Das haben wir auch davor schon versprochen, dass wir weiter hingehen und zuhören werden.
Sagt Luke Hoss, Bundestagsabgeordneter aus Bayern und der Jüngste im Parlament. Klarer Fokus auf Themen wie Mieten und Lebensmittelpreise und vor Ort sein, sich kümmern. Damit hat die Linke bei der Wahl geschafft, was viele das Comeback des Jahres nennen. Ein Erfolg, den sie jetzt feiern, hier beim Bundesparteitag.
Mario Kubina aus Chemnitz. Und dort war am Rande des Parteitags am Nachmittag Bundestagsfraktionschefin Heidi Reicheneck für NDR Info am Telefon. Wir sind die Hoffnung, das ist die Ansage auf dem Titelblatt des Leitantrags. Gibt es keine Hoffnung außerhalb der Linken?
Wir haben ja den Titel Wir organisieren die Hoffnung. Und das ist auch das, was wir vorhaben. Wir wollen die Hoffnung all derer, die uns gewählt haben und all derer, die uns unterstützen, jetzt verbinden, damit wir gemeinsam was erreichen können, damit wir gemeinsam soziale Politik machen können. Das ist unser Ziel und dafür legt dieser Parteitag jetzt den Grundstein.
Also Wir sind die Hoffnung stand noch im Internet als Leitantragstitel. Das ist schon gebügelt worden.
Wir sind natürlich gemeinsam die Hoffnung, aber das heißt natürlich nicht nur wir als Partei, sondern wir mit all den Menschen zusammen, die uns überhaupt dahin gebracht haben, wo wir jetzt sind. Ich meine, wenn wir ehrlich sind, lagen wir ja vor einem halben Jahr noch am Boden. Und dann haben es so viele Menschen geschafft, wieder eine starke linke Oppositionskraft in den Bundestag zu wählen, sich zu organisieren, aktiv zu werden. Und ja, genau, wir sind gemeinsam die Hoffnung und wir organisieren diese Hoffnung.
Die Frage ist, wollen Sie die linke Ausbuchtung der Mitte sein im Bundestag und setzen auf progressive Bündnisse, wie ja durchaus schon in mehreren Bundesländern, also mit SPD, mit Grünen, beim Thema Ausgestaltung der Schuldenbremse, womöglich sogar inklusive der Union, sonst kommt eine Mehrheit ja gar nicht zustande. Oder war es, wie Sie andeuten, gerade das Denken und Handeln als Opposition, die Ihnen bei der Bundestagswahl Wind unter die Flügel gebracht hat und Regierungsverantwortung wäre dann ja Mist?
Naja, wir haben ja immer ganz klar gesagt, wir sind bereit, mit allen zusammenzuarbeiten, um etwas Positives für die Menschen in diesem Land zu erreichen. Das bedeutet natürlich zum einen, dass wir jetzt schon Konzepte umsetzen, um den Menschen konkret zu helfen, dass wir aber vor allen Dingen auch mit Verbänden, Vereinen, mit Aktivistinnen und Aktivisten außerhalb des Bundestages und überhaupt aller Parlamente zusammenarbeiten. Aber das bedeutet natürlich auch, dass wir mit allen demokratischen Parteien und Fraktionen bereit sind, Gespräche zu führen. Aber wir haben natürlich eine klare Position und um die geht es uns.
Frau Reicheneck, es klaffen Welten, auch semantisch, zwischen der TikTok-Taktik der Partei, auch ihrer, also linke Ideen instantmäßig greifbar und begreifbar zu machen für viele, und dann einem Satz wie, die Linke muss eine organisierende Klassenpartei werden, wie im Leitantrag. Gibt's in Deutschland arbeitende Menschen, junge Menschen mit politischem Klassenbewusstsein oder muss man ihnen das wieder bewusst machen?
Also ich finde, das klafft nicht auseinander, sondern die Basis ist ja immer die gleiche. Unser Parteiprogramm, unser Wahlprogramm, darauf baut es ja alles auf. Und wir sagen eben ganz klar, wir müssen den Leuten verständlich machen, was unser Ziel ist. Wir wollen ja die Eigentums- und die Verteilungsfrage stellen. Aber man kann da jetzt natürlich eine ganze Menge Theorie erklären oder man sagt eben, worum geht es denn konkret? Wenn ich also Menschen dabei helfe, dass sie Miete, die sie zu viel gezahlt haben, zurückbekommen, zum Beispiel über unseren Mietwucherrechner, und ihnen dann sage, hey, das Grundproblem ist doch eigentlich, dass einige wenige die Mieten immer weiter erhöhen können, um immer mehr Rendite einzufahren, dann schafft man natürlich auch ein Klassenbewusstsein, weil ich bin der festen Überzeugung, uns eint ja mehr als uns trennt und das muss man den Menschen bewusst sein. Während andere versuchen zu spalten, wollen wir verbinden und das gehört natürlich zusammen.
Die Taz schreibt heute unter anderem, auch außenpolitisch braucht die Linke mehr als nur Anti und wirft der Linken auch, ich zitiere, Friedensfloskeln vor. Ist da in Partei und Fraktion noch Nachholbedarf?
Natürlich ist klar, dass es Themenbereiche gibt, über die wir immer wieder im Austausch sein müssen, weil sich die Situation ja auch durchaus verändert. Dazu gehört das Thema Außenpolitik, dazu gehört das Thema Migrationspolitik. Aber ich finde, da sind wir auf einem guten Weg, beispielsweise auch mit dem Parteitagsbeschluss von Halle zum Thema Nahost. Das ist ja ein Thema, das die Linke notorisch beschäftigt, aber da wurde ein gemeinsamer Kompromiss gefunden, auf den man sich jetzt immer wieder auch zurückbesinnen kann. Und genau das ist natürlich an anderen Stellen auch nötig, aber da sind wir im Prozess und natürlich braucht es aber eine Friedenspartei im Bundestag und das sind wir. Und deswegen muss man an vielen Stellen auch einfach Anti sein, nämlich Antimilitarisierung und Anti-Aufrüstung. Wir sagen ja ganz klar, wir brauchen die Bundeswehr als Verteidigungsarmee, dafür muss sie ausgestattet sein, aber wir wollen kein neues Großmachtstreben. Und ich finde, das ist eine ziemlich klare Positionierung.
Die Co-Vorsitzende der Bundestagsfraktion der Linken, Heidi Reicheneck, am Ende der NDR-Info-Themen des Tages am Freitag.